Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Folge hier bei Attraktive Arbeitgeber. Und ich verspreche nicht zu viel, wenn ich sage, dass heute alle, die irgendwie in der Arbeitswelt unterwegs sind, etwas mitnehmen können und für sich Erkenntnisse gewinnen. Denn heute geht es darum zu schauen, wie wir unsere Arbeit wieder lieben lernen mit Jobcrafting. Und zu diesem Thema habe ich heute die Autorin des Buches Jobcrafting, ja, wie sie mit Jobcrafting ihre Arbeit wieder lieben lernen, die Ranghild Struss. Sie ist Gründerin der Berufs- und Karriereberatung Struss und Clausen Personal Development. Als Executive Coach hilft sie Menschen dabei, sich im Kern zu verstehen, um Job- und Lebensentscheidungen im Einklang mit ihrer Persönlichkeit zu treffen. Ihre Überzeugung: Erfolg kommt von Erfüllung. Und nichts macht glücklicher und erfolgreicher, als ein authentisches Leben zu führen und persönlich sowie professionell zu wachsen. Und genau das ist auch meine Meinung. Liebe Ranghild, ich freue mich sehr, dass du heute hier in meinem Podcast bist.
Vielen Dank für die Einladung. Auch ich freue mich sehr.
Ja, du bist inzwischen ja auch Podcasterin schon seit einer Weile und auch diesen Podcast möchte ich sehr, sehr gerne erwähnen. Er heißt Von innen nach außen, ist wirklich sehr, sehr zu empfehlen. Ich verlinke ihn auch sehr gerne in die Shownotes. Da kann man wirklich aus jeder Folge auch was für sich mitnehmen. Und ja, so als Podcasterinnen haben wir einfach die gemeinsame Leidenschaft. Wir haben gerade schon im Vorfeld kurz gesprochen, dass es wirklich so viel Spaß macht. Und ja, das ist mein Vorteil, muss ich ehrlich sagen, dass ich eben durch diesen Podcast dann die Möglichkeit habe, mit so spannenden, interessanten Menschen einfach ins Gespräch zu kommen. So wie mit dir jetzt heute. Ja, liebe Ranghild, dann nimm uns doch gerne mit und sag einfach mal ein paar Worte, wie du dazu gekommen bist, jetzt dieses Buch zu schreiben und vielleicht einfach auch für alle mal eine kurze Beschreibung, Erklärung, was man denn unter Jobcrafting versteht.
Ja, vielen Dank, das mache ich gerne. In meiner Beratungspraxis, die ja inzwischen schon ungefähr 20 Jahre lang andauert und jetzt hauptsächlich, also für mich, sich auf Führungskräfte, Inhaber und Vorstände bezieht. Mein Team berät auch Schüler, Studenten, Absolventen und Young Professionals. Hat sich einfach in der Beratungspraxis ergeben, dass viele Menschen sich fragen, ist denn da in meinem Job nicht noch mehr rauszuholen? Manche sind sogar ein bisschen unzufrieden, fühlen sich leer oder so feststeckend in veralteten Strukturen und haben dann meist den Wunsch geäußert, den Job wechseln zu wollen. Was aber auffällt, ist, dass Menschen, die sehr häufig ihren Job wechseln, ohne sich wirklich hinreichend Gedanken darüber zu machen, was sie denn eigentlich vom Job erwarten und welche Faktoren der Jobzufriedenheit sie konkret haben, dass diese Menschen auch nach mehreren Jobwechseln ihre Arbeitszufriedenheit im Mittel eigentlich nicht steigern. Und so habe ich mehr und mehr mit dem Konzept des Jobcrafting gearbeitet, nämlich Menschen dabei geholfen, ihren Arbeitsalltag, ihre Beziehungen im Job, ihre Aufgaben, ihre Arbeitsweise, aber auch ihr eigenes Energiemanagement und ihre innere Einstellung so aktiv zu gestalten, dass der Job, den sie haben, wieder mehr zu dem Job wird, den sie mögen. Und das genau bedeutet Jobcrafting. Ich wirke aktiv gestaltend auf meinen derzeitigen Job ein, um die Job-Person-Passung zu erhöhen und dadurch mehr Zufriedenheit zu spüren, also um den Job wieder auf mich als Persönlichkeit mit allen meinen Stärken, Fähigkeiten, Talenten, Werten anzupassen, damit ich das Gefühl habe, beim Arbeiten ich selbst sein zu können. Denn das ist letztlich das, was happy macht.
Ja, absolut. Na, und das ist ja immer und überall möglich, würden wir behaupten. Oder gibt es irgendwo Grenzen, dass man sagt, nee, in bestimmten Jobs geht das halt nicht. Da ist der Job so, wie er ist, vorgegeben und fertig.
Jobcrafting wurde vor etwa 20 Jahren in der Arbeits- und Organisationspsychologie als Begriff geprägt. Und die ersten Untersuchungen, die es gab, waren mit Menschen, die eigentlich hauptsächlich handwerkliche Tätigkeiten ausüben. Zum Beispiel wurden damals Reinigungskräfte in Krankenhäusern interviewt über ihre Jobzufriedenheit und dann eben auch über die Bedeutung, die sie ihrem Job beimessen, über die allgemeine Einstellung, die sie zum Job haben und wie sie ihren Job organisieren. Und es ist natürlich so, das muss man ganz klar sagen, dass je mehr Gestaltungsfreiheit man qua Position im Unternehmen oder einer Organisation hat, desto leichter ist es natürlich, Jobcrafting durchzuführen und desto mehr Bandbreite hat man auch, wenn es um die Maßnahmen der Veränderung geht. Aber auch nicht akademische, handwerkliche, redundante Tätigkeiten können vom Jobcrafting profitieren und zwar allein deshalb, weil man ja an seiner inneren Einstellung und dem Bedeutungsrahmen, den man der Arbeit gibt, arbeiten kann. Und was ganz wichtig ist zu verstehen, bei Jobcrafting geht es nicht darum, dass man jetzt irgendeine Passion entdeckt und jeden Tag irgendwie das Gefühl hat, man würde irgendwie einem Kinobesuch beiwohnen, sondern es geht darum, dass man die eigenen Erwartungen an den Job unter die Lupe nimmt. Denn letztendlich ist es so, dass sich die Zufriedenheit im Job immer dann ergibt, wenn der Job die Erwartungen erfüllt, die ich an ihn habe. Und wenn ich jetzt einfach erwarte, dass mein Job mir den Unterhalt zahlt, dass ich in möglichst wenig Zeit möglichst viel Geld verdiene oder dass ich einfach auch mit Aufgaben betreut bin, die ich gut kann, die ich schon lange mache, damit ich ein Gefühl von Sicherheit habe, dann geht es ja vielleicht gar nicht darum, irgendwie jeden Tag sich weiterzuentwickeln oder eine Leidenschaft auszuüben. Dann geht es einfach darum, dass der Zweck des Jobs erfüllt wird, sodass ich mich dann vielleicht in meiner Freizeit dem widmen kann, worauf ich Lust habe. Letztendlich kann man sich merken, Zufriedenheit entsteht durch Realität minus Erwartungen. Wenn die Erwartungen größer sind als die Realität, sie mir erfüllen kann, dann gerate ich ins Minus. Und wenn die Realität besser ist als das, was ich erwarte, dann kann ich entweder meine Erwartungen noch ein bisschen hochschrauben oder eben einfach zufrieden sein. Aber hauptsächlich geht es darum, dass Realität und Erwartungen übereinstimmen. Und sich das wirklich mal bewusst zu überlegen, das kann jeder und jede in jedem Job.
Ja, wunderbar. Also das beschreibst du ja auch in deinem Buch. Und übrigens hier ganz wichtig für alle, die heute hier zuhören, gibt es die Möglichkeit, dieses wirklich wunderbare Buch von Ranghild zu gewinnen. Es gibt eben eine Verlosung, 3 Personen, die hier den Podcast hören, die können ein solches Buch direkt von Ranghild dann zugeschickt bekommen. Und wie das genau geht, das verraten wir am Ende der Podcast-Folge. Also auf jeden Fall dranbleiben. Ja, also du beschreibst ja diesen Punkt auch mit den Erwartungen und du hast es ja gerade auch beschrieben mit denjenigen, die immer wieder oder öfter mal den Job gewechselt haben und dass es dann aber trotzdem nicht so war, dass sie dann super zufrieden waren. Und das sind ja die Zeichen, dass man halt dann sieht, okay, es kann ja wohl doch vielleicht nicht nur am Job liegen, sondern eben ja dann doch auch an den Erwartungen oder an Dingen, die man ja selber auch beeinflussen kann. Für meinen Podcast hier, wo ich ja versuche, so auch für die Unternehmensseite, für die Personen, die so in der vielleicht Personalentwicklung arbeiten, in der Personalabteilung, wie man das ja heute auch noch so sagt, HR oder welche Begriffe es da gibt, da denke ich, ist der Punkt insofern auch spannend, weil ich denke, dieses Thema ist ja ein gemeinsames Thema. Das heißt, dass ja eben sowohl die Arbeitgeberseite als auch die Arbeitnehmerseite da aufeinander zugehen können und sollen und eben miteinander besprechen können, wie denn eben der Job ja umgestaltet, angepasst werden kann. Und ja, es natürlich nicht von jeweils der einen Seite alleine geht. Ja, vielleicht können wir da mal einsteigen und schauen, wie denn eben Jobcrafting jetzt im Unternehmen eingesetzt werden kann.
Was ich da ganz wichtig finde, ist erst einmal mit inneren Widerständen und Ängsten zu arbeiten. Wir beraten ja auch viele Unternehmen und Personalabteilungen. Es gibt immer wieder auch von Führungskräften die Angst, dass wenn man sich mit Jobcrafting beschäftigt, die Mitarbeitenden dann nur noch sogenanntes Cherry-Picking betreiben würden, also nur noch das machen würden, worauf sie Lust hätten und der Rest würde irgendwie hinten überfallen oder nicht erledigt werden. Und es gibt auch Führungskräfte, das muss man ganz klar sagen, die Bedenken haben, weil sie befürchten, dass bestehende Machtstrukturen aus dem Gleichgewicht kommen. Und deshalb geht es als erstes darum, erstmal eine offene Haltung zu entwickeln, denn im Grunde genommen macht sowieso jeder Jobcrafting. Wenn du dir vorstellst, es ist eine Stellenanzeige ausgeschrieben für eine projektmanagende Position, dann sind bestimmte Qualifikationsmerkmale nötig, um diese Bewerbung überhaupt abschicken zu können. Und natürlich gibt es auch biografische Voraussetzungen, Erfahrungen und vielleicht auch so ganz bisschen in die Richtung von Persönlichkeitseigenschaften, irgendwelche Vorstellungen hinsichtlich der Intelligenz zum Beispiel oder so. Aber letztendlich wird diese Position gemäß der Person, die sie ausführt, auf jeden Fall unterschiedlich angegangen werden. Also wenn du dir vorstellst, eine sehr extravertierte, kommunikative, kooperative, vielleicht manchmal auch ein bisschen chaotische Person wird diesen Job ganz anders angehen, wird das Team ganz anders und wahrscheinlich viel mehr mit einbeziehen als eine Person, die vielleicht eine Fachkraft vorher war, die eher eine Expertenkarriere gemacht hat, die vielleicht eher introvertiert analytisch, sehr gewissenhaft ist, aber auch auf Sicherheit und Kontrolle ausgerichtet. Sie wird wahrscheinlich weniger in der Interaktion im Brainstorming mit dem Team und vielleicht auch ein bisschen weniger Kontakt haben, diesen Job ausführen und dafür aber vielleicht wahnsinnig gut sein im agilen Management und in der Nutzung von Kommunikationsmitteln, die eher technisch oder auch remote funktionieren. Und so muss man sich als Personalfachkraft klar machen, dass Jobcrafting sowieso stattfindet, ob man es nun systematisch angeht oder nicht. Und was ich ganz wichtig finde, ist, sich die Vorteile von Jobcrafting ganz klar zu überlegen. Denn auch wenn es vielleicht ein bisschen mehr Mühe kostet, sich auch mit den Mitarbeitenden dezidiert über ihre Stärken, über ihre Motivation, über ihre Werte, über ihre Ziele auseinanderzusetzen, so ist es nach hinten raus doch auf jeden Fall vorteilhaft. Nicht nur für weniger Fluktuation und damit ja schon Kostensenkung. Wir können auch feststellen, und das ist psychologisch mehrfach erwiesen, dass Menschen, die motiviert arbeiten, weil sie sich gesehen fühlen, weil sie das Gefühl haben, dass sie in ihrer Kraft arbeiten dürfen, dass sie neue Ideen einbringen dürfen, dass die wesentlich weniger krank sind. Sie sprechen positiver über das Unternehmen. Sie empfehlen die Dienstleistungen und Produkte sehr viel eher weiter. Sie sind Burnout geschützt. Sie bringen mehr Kraft ins Team, auch auf einer interpersonellen Ebene. Das heißt, sie sind einfach fröhlicher. Sie haben mehr Mut, auch vielleicht mal innovativ zu agieren, weil sie nicht so große Angst haben, Fehler zu machen. Sie arbeiten auch persönlich an sich, was dazu führt, dass sie einen höheren Reifegrad haben, wenn es um interpersönliche Kommunikation geht. Das heißt, sie sind konfliktfähiger. Also ich könnte diese Liste weiter und weiter und weiter führen. Die Vorteile sind auf jeden Fall massig, denn wenn man sich überlegt, dass man mit bestehenden Talenten eine gute Ressourcenallokation vornimmt, ne? Also wirklich sagt, hey, unter diesem Aspekt von Retaining Talent nutzen wir die Stärken, die die Menschen haben, wirklich dafür, auch einen Beitrag im Sinne des Unternehmensziels zu leisten, dann kann man sich ja ganz faktisch überlegen, verschwenden wir sehr wenig Ressourcen. Und zu dieser Angst nochmal, es gibt immer jemanden, der bestimmt Tätigkeiten auch gerne ausführt. Also was wir feststellen ist, man kann ja dieses Konzept des Jobcrafting in ein kulturelles Verständnis einbinden, dass man sagt, hey, es geht eben hier darum, die individuelle Zufriedenheit mit einer Leistungs- und Produktivitätsfokussierung zu verbinden. Es geht darum, ein Unternehmensklima zu schaffen, in dem jeder als einzelnes Individuum mit seinen Potenzialen gesehen wird. Und man kann es auch direkt natürlich in mitarbeitende Gespräche integrieren. Da hängen dann wieder ein paar Faktoren dran. Man kann zum Beispiel Workshops zum Thema Jobcrafting machen. Wir produzieren zum Beispiel auch Videos für interne Lernplattformen von Unternehmen, um dieses Thema überhaupt mal auf den Tisch zu bringen. Denn letztendlich geht es darum, den Menschen ja auch ihre Eigenverantwortung zurückzugeben. Ne? Viele Konzerne beschweren sich darüber, dass es eine eher resignierte Haltung gibt, dass es eine hohe Rate an Quiet Quitting gibt, dass eine hohe Anspruchshaltung herrscht, aber wenig Eigenverantwortung, das eigene Jobglück zu beeinflussen. Und sowas kann man kulturell in die Kommunikation integrieren, dass das eben in dem Unternehmen gewollt ist. Und man kann natürlich auch die Personen, die sich direkt mit der Mitarbeiterentwicklung, mit dem Talentmanagement, mit der Personalentwicklung auch in Mitarbeitergesprächen beschäftigen, die kann man ja auch direkt schulen, ne? Und dafür, denke ich, ist das Buch auch eine gute Möglichkeit, einfach mal einen Leitfaden dazu für zu haben, wie sowas überhaupt funktionieren würde, ne? Auch mit konkreten Fragen und so. Von daher, ja, also du merkst, ich komme da sehr ins Schwärmen, denn ich glaube, und das ist einfach insgesamt zu einer verbesserten Produktivität führt, und zwar nicht nur im psychischen Eigenempfinden, sondern vor allen Dingen tatsächlich auch in Bezug auf das Unternehmensziel.
Ja, genau dafür habe ich dich ja eingeladen, liebe Rangel, weil ich eben gesehen habe, dass du eben für dieses Thema brennst, ja. Und mir ist es wirklich auch ein Anliegen, weil ich in meinem Job leider doch sehr regelmäßig genau eben die negativen Seiten da mitbekomme, die Unzufriedenheit, die herrscht und tatsächlich häufig auf beiden Seiten. Und das, was du schon angesprochen hast, ist häufig ein Thema, dass man da gar nicht so aufeinander zugeht, häufig auf der mitarbeitenden Seite, dass man da gar nicht auf die Idee vielleicht manchmal kommt, das anzusprechen und Vorschläge zu machen. Und ja, wenn man denkt, das ist halt so vorgegeben und da kann ich irgendwie nichts dran machen. Auf der anderen Seite auch genau das, was du angesprochen hast, dass vielleicht die Befürchtung besteht, ja gut, aber dann sucht sich jetzt jeder nur das raus, was ihm Spaß macht, was ihm gefällt und wer soll denn die anderen Dinge machen. Und deshalb fand ich auch total wichtig, was du gesagt hast, ja, es gibt für alle Tätigkeiten Menschen, die das eben lieber machen, und deshalb wären das ja auch solche Workshops, wie du sagst, dass man zum Beispiel in Teams ja auch eben bespricht, ja, wer macht denn was wie am liebsten oder über die Stärken, na, da kann man ja auch entsprechende Vorab-Tests machen, wenn man das möchte und so weiter, und so kann man ja eben sehen, da macht doch einer sehr gerne die Excel-Tabellen und der andere macht die Präsentation und der nächste ist doch derjenige, der das vorne vorträgt oder Ideen einbringt, und so kann man das ja dann viel besser verteilen, ne?
Wir neigen auch total stark dazu, die Interessen, die wir haben, als Nonplusultra zu sehen, weil wir uns qua eigenem inneren Empfinden gar nicht vorstellen können, wie du gerade gesagt hast, dass jemand gerne irgendwie, weiß ich nicht, Excel-Tabellen macht, das CRM ordentlich pflegt, Datenanalysen durchführt. Aber so ist es ja nicht. Der Mensch, der gerne Datenanalysen durchführt und es liebt, Excel-Tabellen zu crunchen, der kann sich ja nicht vorstellen, warum man überhaupt Spaß daran haben sollte, jetzt im Klischee und sehr übertrieben gesprochen, Kaltakquise zum Beispiel beim Kunden zu machen, nicht? Und das ist eben genau der Punkt, an den sich jedes Individuum erstmal erinnern kann, dass man sehr viel mehr Gestaltungsfreiheit und Macht hat, als man selbst denkt. Es wird so viel das innere Ja aber auf den Teller geholt. Ja aber, meine Chefin will das ja nicht. Ja aber, unsere Strukturen lassen das nicht zu, ne? Das ist meistens auch eine Art von Verweigerung, weil wir dieses Prinzip des Jobcrafting nicht gelernt haben. Und deshalb denken wir, oh, ach Gott, das ist mühsam, jetzt muss ich mich darum auch noch kümmern, oh, mir da Gedanken machen und so. Und genau deshalb habe ich auch dieses Buch geschrieben, weil es ein Leitfaden ist, weil es dir die Möglichkeit gibt, ganz strukturiert dich mit diesem Thema auseinanderzusetzen, und du wirst sehr schnell merken, wie viel Verbesserungspotenzial es eigentlich gibt. Meistens fange ich mit Kunden damit an, mal so ein Kreuz auf ein Blatt Papier zu malen und zu schauen, auf der einen Achse ist die Energie aufgeführt, also von wie viel Energie nimmt mir eine Tätigkeit oder wie viel Energie gibt sie mir auf so einem Regler, und auf der anderen Achse ist aufgeführt, wie viel Zeit diese Aufgaben in Anspruch nehmen. Und sich das mal so in den Überblick zu rufen und dann zu sehen, oh je, es gibt Aufgaben, die nehmen relativ viel Zeit in Anspruch, die saugen aber Energie, dann weiß ich, hey, daran muss ich arbeiten. Das bedeutet nicht, dass ich diese Aufgaben sofort fallen lasse, es bedeutet aber, dass ich darüber nachdenke, ob ich sie zum Beispiel an einem anderen Zeitpunkt des Tages erledigen kann. Das bedeutet, dass ich mir überlege, habe ich vielleicht eine andere Arbeitsweise, die ich anwenden kann? Denn wir neigen ja auch alle dazu, die Aufgaben, die wir nicht so gerne mögen, zu prokrastinieren, vor uns herzuschieben, und dann am Ende ist so ein Druck auf der Pfanne, dass man wieder unzufrieden ist, ne? Also, und dann auch im Team zu besprechen, hey, hat jemand vielleicht Lust, mich bei dieser Aufgabe zu unterstützen? Ich würde mich andersherum anbieten, weiß ich nicht, jetzt um eben Beispiel von eben zu bleiben, 10 Kaltakquise-Anrufe zu machen oder so, ne? Und das ist nicht nur auf der individuellen Ebene, sondern auch auf der strukturellen Ebene für die Personalabteilungen oder auch für die InhaberInnen der Firmen oder für die Führungskräfte total wichtig zu verstehen, dass es darum geht, eine effiziente Ressourcenallokation vorzunehmen, die in jedem und damit dann immer auch im System zu mehr Freude und Motivation führt. Und es ist ja heutzutage so, dass wir auch mit fortschreitender technischer Eroberung der Welt gar nicht mehr unbedingt in Zeit denken müssen, die wir investieren, um Geld zu bekommen, sondern es wird viel mehr darum gehen, die eigene Energie zu managen, die eigene Aufmerksamkeit zu managen. Es wird viel mehr darum gehen, in Projekten zu denken und in Erfolg von Projekten. Und alleine deshalb macht es schon keinen Sinn, einfach zu sagen, das ist halt die Stellenbeschreibung und dann bleibt es jetzt halt auch so, ja. Vor allen Dingen leben wir in einer Welt, in der wir uns sehr schnell weiterentwickeln und da ist es doch nur richtig, dass sich auch die äußeren Jobbedingungen an die innere Entwicklung anpassen. Wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie ein Kind bekommen habe und nach dem Mutterschutz zurückkomme, vielleicht ein verändertes Arbeitszeitmodell habe, vielleicht eine veränderte Arbeitsweise habe, mehr Hybrid arbeite als vorher oder so, dann ist es doch total klar, dass sich meine Prioritäten im Leben ein bisschen verschoben haben und dass ich vielleicht aber auch Kompetenzen dazu gewonnen habe, die ich vorher nicht hatte. Ich stelle das immer wieder fest, wenn Mütter oder Väter aus der Elternzeit zurückkommen, dann gibt es auf jeden Fall einen höheren Grad an Organisationsfähigkeit und meistens ist auch die innere Autorität ein bisschen gestiegen. Ja? Also die sind ein bisschen mehr in der Lage, dann klare Ansagen zu machen. Und das wäre doch total schade, wenn ich als Unternehmen nicht das Potenzial nutzen würde, was sich in der Zwischenzeit entwickelt hat, sondern immer noch auf der reinen Ausführung der Stellenanzeige von vor 5 Jahren bestehen würde.
Ranghels, ja, das ist einfach so herrlich, was du sagst, ja, zu dem Punkt Führungskompetenzen der Eltern habe ich ja auch schon Folgen gemacht, ja, auch das ist bei vielen Unternehmen noch nicht wirklich so entdeckt, ja, schön, dass du das auch nochmal ansprichst und was ich ganz besonders wirklich wertvoll finde, also deshalb für alle wirklich, meldet euch, um dieses Buch zu bekommen und wer es nicht bekommt, kauft es euch einfach.
Ja. Ach, danke, wirklich, das finde ich aber nett von dir.
Sehr, sehr sinnvoll investiert, weil dieses Thema Energiemanagement, das finde ich wirklich total wichtig. Und da denke ich, da ist immer irgendwie was zu tun, wie du schon sagst. Allein die zeitliche Komponente, also welche Aufgaben mache ich eher vormittags, mittags, nachmittags zum Beispiel? Was kann man denn wie vielleicht umstellen? Und allein überhaupt darüber nachzudenken, na, also diese Möglichkeit zu eröffnen, dass man überhaupt an diesen Stellen was drehen kann. Ich glaube, allein das birgt schon so viel Potenzial, was häufig überhaupt gar nicht genutzt wird, ja.
Und ich finde, das ist nicht nur die Aufgabe des Individuums, sondern auch die Aufgabe der Personalverantwortlichen und der Führungskraft. Das Hamsterrad ist einfach nicht der Ort, an dem wir innehalten und strategische Entscheidungen treffen. Das Hamsterrad ist nicht der Ort, an dem wir die Möglichkeit nutzen, einmal Abstand zu gewinnen und zu überlegen, passt mein Job mit meinen Aufgaben, mit meiner Arbeitsweise, mit meinem Arbeitsumfeld, mit meinem Arbeitsvertrag, mit den Werten der Organisation und so weiter, passt das eigentlich noch zu meinem heutigen Ich? Und ich denke, es liegt nicht nur in der Verantwortung des Individuums, da wirklich mal zu sagen, hey, Freitagnachmittag nehme ich mir jeweils 1,5 Stunden, um darüber strukturiert nachzudenken, sondern ich glaube, es ist auch Teil einer guten Unternehmenskultur, das zu etablieren, dass es eben regelmäßig diese Inseln gibt, an denen man nochmal ein kleines Check-in machen kann, an denen man nochmal schaut, hey, zur nächsten Insel komme ich da eigentlich gut hin, nehme ich ein Boot, schwimme ich selbst, wie mache ich das eigentlich genau, um auch in den Köpfen der Mitarbeitenden ganz klar das Selbstverständnis zu verankern, dass das Unternehmen Wert darauf legt, die Person im Ganzen zu unterstützen und zu entwickeln und nicht quasi nur auf ihre funktionale Produktivität zu schauen.
Ja, also und du hattest es vorhin schon angesprochen, ich glaube, das Thema, die Herausforderung für viele ist, dass wir diese Gestaltung kaum gelernt haben, also halt eben zum Beispiel schon in der Schule ja nicht. Ja, ich sehe es ja an meinem Sohn, wie schwierig das ist und versuche da auch immer wieder das so irgendwie zu verpacken, dass man irgendwie selber was draus machen kann. Und ich glaube, da hängen wir halt häufig an dieser Thematik, dass wir da so gewohnt sind, so vorgegebene Dinge irgendwie abzuarbeiten und
das ist
kaum
eine ganz
zu gestalten.
Ist eine ganz wichtige Frage im Innen der Mitarbeitenden, ist ja häufig, was wird von mir erwartet? Und damit ist es automatisch automatisch eine Betrachtung, die das Außen quasi als Fixe definiert und das Innen als Variable. Also viele Mitarbeitende haben das Gefühl, ich muss mich den Anforderungen im Außen anpassen. Und das sind gar nicht unbedingt immer nur die Anforderungen einer bestimmten Rolle oder einer bestimmten Führungskultur oder einer bestimmten Führungsposition oder Person, sondern wenn man genau hinschaut, sind das ganz häufig auch innere Referenzen von Idealbildern, von Rollenvorstellungen, ne? Auch viel diese Glaubenssätze, wenn man eine Führungskraft ist, dann muss man das und das und das und das machen. Ich hatte neulich eine sehr introvertierte Führungskraft im Coaching, die eben eine Expertenkarriere gemacht hat und von der Expertin zur Managerin wurde im Biotech-Bereich. Und die soziale Interaktion mit der Führungsrolle stieg immens. Und zwar auch deshalb, weil sie die Führungsposition ihrer ehemaligen Vorgesetzten eingenommen hatte, die nun ein ganz anderer Mensch war. So. Das heißt, in ihrem Inneren war total verankert, dass das Führungsverständnis dieser Vorgängerin eins wäre, was sie auch übernehmen müsste. Und damit wurde sie natürlich hochgradig unglücklich. Es waren für sie viel zu viele Team-Meetings, viel zu viel Moderation, viel zu viel persönlicher Austausch, viel zu viel Open-Door-Policy. Das war eine introvertiert analytische Person, die überhaupt gar nicht gut damit funktioniert, wenn sie in ihrem Office sitzt und die ganze Zeit das Gefühl hat, dass jemand reinkommen könnte. Und der Witz ist, am Abend fühlt sie sich genauso erschöpft, wenn keiner gekommen ist, als wenn 15 Leute gekommen sind, weil alleine diese innere Erwartung, es könnte gleich jemand kommen, zu Erschöpfung führt. So, und das muss man doch erstmal verstehen, dass man erstmal Abschied nimmt quasi von dem vorgegebenen Rollenbild und seine Vorgängerin als Vorbild nimmt und dass man dann auch wirklich den Mut fasst und ein eigenes Führungsverständnis entwickelt. Sie kam nämlich zu mir und sagte, sie würde gerne wieder in den fachlichen Expertenbereich zurückgehen, weil sie sich nicht als Führungskraft eigne. Und da ist zum Beispiel, ne, auch im Sinne des Jobcrafting, sorry, die Frage nicht, ob man eine gute Führungskraft ist. Die Frage, die Jobcrafting als erstes stellt, ist, wie wärst du denn eigentlich eine gute Führungskraft? Wie kannst du am besten arbeiten?
Ja, und das ist ja, was du beschreibst, ein sehr üblicher, gängiger Werdegang in Unternehmen, ne, von der Expertenrolle in die Führungsrolle. Und ja, wie du es eben beschreibst, ja, da gab es vorher eine Führungskraft und irgendwie denkt man, muss man die jetzt kopieren. Und wir haben, ja, du hast es vorhin auch angesprochen, natürlich das Thema Führung, Führungskräfte ist in, also überall, wo ich unterwegs bin, gibt es da eben Probleme mit den Führungskräften, Unzufriedenheiten, was auch immer, was aber häufig eben auch daran liegt, dass man halt eben wen auch immer da in eine Führungsposition bestellt, ohne dass er in diese Rolle reingewachsen ist oder eben persönlich die so ausfüllt. Ja, also allein darüber könnte man jetzt nochmal 2 Podcast-Folgen machen.
Genau, viel wird eben auch nicht kommuniziert. Also ganz viele Fach- und Führungskräfte, die ich im Coaching habe, die sich eben über das Umfeld beschweren oder so, die antworten auf die Frage, ja, haben Sie es denn schon mal direkt angesprochen? Sowas wie, nee, also das müssten die doch selbst wissen oder nee, also das macht man bei uns nicht oder oh Gott, nee, also da bin ich noch gar nicht drauf gekommen. Und so entstehen natürlich auch viele Missverständnisse für die Führungskraft, an denen sie selbst gar nicht beteiligt ist, von denen sie nichts weiß. Ich hatte zum Beispiel eine HR-Mitarbeiterin vor kurzem auch in der Beratung, die ihren Job geliebt hat. Die fand es ganz toll, die hat HR in so einem mittelständischen, familiengeführten Unternehmen aufgebaut, hat auch wirklich begleitet, wie das eben immer größer wurde und liebte ihren Job. Ich habe am Anfang gar nicht verstanden, warum sie in der Beratung war, weil ich die Unzufriedenheit nicht feststellen konnte. Und dann kam aber raus, dass sie sich total frustriert und demotiviert fühlt von der fehlenden strategischen Ausrichtung des Unternehmens insgesamt. Also auf der Inhaber- und Vorstandsebene eine Führungsschwäche nach ihrer Meinung identifizierte und sie wollte eben die strategische Personalentwicklung so aufbauen, dass sie auch innerhalb der Organisationsentwicklung als Ganzes ein Instrument werden konnte. Und sie hat es einfach nie angesprochen, arbeitete aber wirklich seit mehreren Jahren auch mit diesen Personen zusammen, hatte nur innerlich Bedenken, weil sie nicht in den Familienkreis da reinfuschen wollte. Und dann haben wir eben gemeinsam eine Kommunikationsstrategie entwickelt, die erstmal darauf aufbaute, im Sinne des Jobcraftings, regelmäßige Meetings, das Erstellen eines gemeinsamen Slack-Channels, also wirklich auch so ganz einfache Dinge, sodass sie Stück für Stück eben aufbauen konnte, die Kraft zu mobilisieren und den Mut zu haben und auch das Selbstvertrauen aufbringen konnte, eben ihre Bedenken der Geschäftsleitung mitzuteilen. Und ich finde das ja auch immer total wichtig, man soll ja nicht einfach nur gehen und meckern und sagen, was alles blöd läuft, sondern am besten kommt man mit ein paar Lösungsvorschlägen in der Tasche. Und das hat sie gemacht und tatsächlich ist sie nur auf offene Ohren und offene Türen gestoßen, wollte ich gerade sagen, aber also die Türen öffneten sich, weil manchmal ist es ja auch so, dass Führungskräfte total dankbar sind, wenn blinde Flecken oder Missstände oder ungenutzte Potenziale auch formuliert werden, ne? Und dafür eine strategische Anleitung zu bieten und dafür wirklich auch den inneren Mut zusammenzusammeln, führt auf jeden Fall dazu, dass nicht nur die eigene Jobzufriedenheit steigt, sondern dass man auch einen übergeordneten Beitrag zum Unternehmensziel leisten kann.
Ja, unbedingt. Also es hören meinen Podcast viele aus dem HR-Bereich zu. Und das, was du gerade beschrieben hast, glaube ich, ist auch eine häufige Situation, die man so antrifft. Also deshalb, ja, nimmt das gerne mit und nimmt natürlich auch gerne Kontakt zu Ranghild auf, wenn ihr dieses Thema habt. Weil ja, die Kommunikation, wie spricht man jetzt vielleicht, sagen wir mal, so heikle Dinge an, weil man jetzt sonst denkt, oh, da spreche ich ja jemanden eine Kompetenz ab oder so, ist aber total wichtig, wenn das ja so ein tolles Potenzial dahinter ist, wenn es um strategische Themen geht, ja. Und vielleicht, um da jetzt noch mal so den Bogen zu kriegen, das Thema, ja, Retention, also dass eben Menschen gebunden werden auch am Unternehmen. Also ich glaube, das ist tatsächlich hier ab der absolute Schlüssel, dass eben gemeinsam an dieser Passung eben von Aufgaben und Person mit eben der ganzen Person, so wie du es ja beschrieben hast, zusammenkommen. Ja, weil es ist ja eben so, Fachkräftemangel ist das Stichwort. Ja, es ist ja nicht so, dass man einfach mal kurz eine andere Fachkraft dahinsetzen kann, und man sollte ja froh und dankbar sein, dass die Menschen, die da sind, fürs Unternehmen arbeiten und die möglichst lange eben binden möchte ans Unternehmen. Und ich denke, da ist also jedes Gespräch, das man dazu führt oder jede Maßnahme, die man da einleitet, ist es 10-mal wert, ja, wahrscheinlich viel mehr.
Und was ich auch total spannend finde, und das war etwas, was mir im Voraus auch gar nicht so klar war, es ist aber sehr offensichtlich, dass wenn du dich wirklich konsequent mit dem Thema potenzialorientiertes, stärkenorientiertes Führen beschäftigst und auch die Verantwortung eben dem Mitarbeitenden oder der Mitarbeitenden gibst, auch für die eigene Gestaltung der Jobmodalitäten zu sorgen, dann ist interessanterweise auch Offboarding viel einfacher, weil es dann ein gemeinsames Verständnis davon gibt, dass diese gemeinsame Entwicklung eben hier jetzt ein Ende hat. Und auch das ist über die Retention-Frage hinaus ja total spannend, weil man sich ja auch ein Netzwerk an dann ehemaligen Mitarbeitenden aufbaut, die ja auch fürs Employer Branding sorgen, ne? Und häufig ist es auch so, dass sich Wege auch zweimal kreuzen. Und deshalb, glaube ich, ist alleine dieser Fokus zu sagen, hey, wir haben Lust, den Weg gemeinsam zu gehen, solange im Sinne des Unternehmensziels hier eine passende Stelle für dich gefunden, geschaffen oder gestaltet werden kann. Und wenn das nicht mehr der Fall ist, begleiten wir dich gerne dahin, wo du genau das findest. Weil dann gibt es eben diese Auseinandersetzung und dieses Shaming und Blaming gar nicht mehr, sondern dann fühlt man sich auch darüber hinaus unterstützt. Und ich glaube, dass das sehr, sehr wertvoll ist.
Ja, da sieht man den Weitblick, den du hast, ja, und auch das ist meine Erfahrung, dass leider in vielen Unternehmen halt dieser Weitblick nicht da ist, sondern ja viele getrieben sind von Quartalszahlen und Ergebnissen, die halt schnell irgendwie umgesetzt werden müssen und leider dann eben die eigentlich wichtigen Dinge ja hinten runterfallen, ja, die Zeit fehlt oder was auch immer da ja auch so vorgeschoben wird. Und deshalb war es mir wirklich auch wichtig, weil ich das eben sehe immer wieder, dass in der Arbeitswelt diese Unzufriedenheit herrscht und ich genauso wie du der Meinung bin, dass Arbeit Spaß machen darf. Ja, auch wenn das natürlich nicht so zu verstehen ist, dass man jetzt hier auf Party ist. Natürlich gibt es immer Bestandteile, die ja, man halt einfach dann auch machen muss. Aber im Großen und Ganzen soll eben die Arbeit einem nicht die komplette Energie aussaugen, dass man abends einfach nur komplett fertig ist und so nichts mehr zu gebrauchen ist, ne? Sondern tatsächlich einen auch inspiriert und erfüllt.
Absolut. Und ich denke, dass es einen großen Unterschied gibt zwischen, ich bin mal abends total groggy, weil ich einen echt anstrengenden Tag hatte, sag aber trotzdem noch, ja, ich wähle diesen Job, zu, ich bin über Dauer komplett emotional erschöpft und in meiner Energiebilanz im Ungleichgewicht. Und das sollte für jeden und jede nochmal ein Aufruf sein. Es gibt für jeden den richtigen Platz. Und das ist der, an dem der Job nicht mehr Energie zieht, als er gibt.
Ach, wie herrlich. Ein schöneres Schlusswort hätten wir gar nicht finden können. Aber jetzt kommt natürlich noch der Hinweis, wie man denn jetzt dieses Buch bekommen kann. Also diejenigen, die das zumindest direkt von dir zugesendet bekommen, alle anderen können es natürlich sofort bestellen. Ja, ich habe es hier vor mir und natürlich schon komplett durchgelesen. Aber ich glaube, ich muss es nochmal tun, um an einigen Stellen nochmal dran zu bleiben. Also ganz einfach, schreib mir eine E-Mail. An meine E-Mail-Adresse findet ihr in den Shownotes. Einfach mit dem Stichwort Jobcrafting. Ihr könnt mir natürlich auch gerne mehr schreiben, wenn ihr möchtet. Natürlich auch eure Rückmeldung zu dem Podcast. Ich freue mich natürlich auch immer, wenn ihr mit 5 Sterne bewertet bei der Gelegenheit. Bitte macht das doch auch. Und ansonsten, wenn ihr keine E-Mail schreiben möchtet, auch gar kein Problem, dann kontaktiert mich doch einfach direkt auf LinkedIn. Schreibt mir da eine Direktnachricht, einfach auch mit dem Stichwort Jobcrafting. Und dann, ja, wenn ihr dazugehört, da machen wir einfach eine Zufallsverlosung und 3 von euch bekommen dieses tolle Buch von Ranghild, ja. Liebe Ranghild, ja, ich könnte Stunden und Tage lang mit dir sprechen, aber mir war es jetzt wichtig, überhaupt dieses Thema mal hier zumindest angesprochen zu haben. Und ich kann euch sagen, holt euch das Buch, weil da wirklich viele konkrete Beispiele auch drin sind. Na, du beschreibst ja da verschiedene Beispiele auch aus der Beratung, wo man sich das anschauen kann, wie das denn konkret eben aussehen kann, eine solche Anpassung, eine solche Veränderung. Und ich möchte mich ganz, ganz herzlich bedanken für die Zeit, die du uns geschenkt hast und eben wirklich diesen wertvollen Input.
Danke, Smaro, für die Einladung. Ich habe mich sehr gefreut.